Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.
Ja, herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Nach einem im Verhältnis zum Frühjahr jedenfalls relativ entspannten Sommer hat uns die Corona-Pandemie mit ihrer zweiten Welle, wie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorhergesagt, wieder voll erwischt. Neue Beschränkungen des beruflichen wie des privaten Lebens sind die nötige Folge, denn auch bei uns nähern sich die Krankenhäuser inzwischen ihren Kapazitätsgrenzen. Wir sind miteinander im Shutdown oder im Lockdown, und für die Kulturszene, insbesondere auch für die freien Kulturschaffenden, ist die so entstandene Situation eine ernste Gefahr. Viele können ihren Beruf kaum noch ausüben, wenn sie keine Menschen um sich versammeln dürfen. Es werden Befürchtungen laut, dass wesentliche Teile der Kulturszene in Deutschland während der Pandemie einfach wegbrechen könnten. Ich bin heute verabredet mit Julia Raab. Sie ist freischaffende Figurenspielerin und Theaterpädagogin in Halle und so ganz direkt vom Thema Lockdown und Lockdown auch im Kulturbereich betroffen. Und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich heute mit mir hier im Podcast über die Kulturszene in Corona-Zeiten auszutauschen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Frau Raab, vielleicht am Anfang eine kurze Frage zu dem, was Sie vor Corona ganz genau gemacht haben, in was für Projekten Sie unterwegs waren und wie sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit auswirkt.
Ich bin, wie Sie schon vorgestellt haben, Figurenspielerin und Theaterpädagogin, und genau darin arbeite ich eben auch. Also das habe ich gelernt, und seit 2013 bin ich hier in Halle und arbeite in beiden Feldern, und zum Teil mischen sich auch diese beiden Bereiche in Projekten, die ich mache. Ich entwickle verschiedene Produktionen für Kinder, für Erwachsene und für Jugendliche im Bereich Figurentheater und spiele da in ganz Deutschland, versuche Gastspiele zu organisieren an verschiedenen Figurentheatern oder auch Theatern, sozialen Einrichtungen, spiele zum Teil auch weltweit auf Festivals zum Beispiel, oder auch über das Goethe-Institut war ich schon in mehreren Ländern unterwegs. Das letzte Mal, wo ich unterwegs war, war 2019 tatsächlich in Albanien. 2018 waren wir in Russland, da haben wir eine Gastspielreise gemacht, wo wir 10 Tage waren wir unterwegs und haben ein Stück von mir in verschiedenen Städten Russlands präsentiert. Und ansonsten arbeite ich eben auch als Theaterpädagogin ganz klassisch auch in der Erwachsenenbildung, zum Beispiel in Leipzig an der Johanniterakademie, wo ich mit Erziehern zusammenarbeite und denen versuche, ein paar Impulse zu geben aus der theaterpädagogischen Arbeit, aber auch aus meiner figurentheatralen Tätigkeit und auch aus meiner figurenbaulichen Tätigkeit. Also das heißt, ich arbeite auch als Figurenbauerin, obwohl ich das meistens nicht so herausstelle, weil ich vorwiegend für meine eigenen Produktionen meine Puppen baue und gar nicht unbedingt so für Kollegen. Das letzte Projekt, was wir gemacht haben, 2019, im Frühling hat man keine Lust zu sterben. Damit bin ich gerade auch in der Corona-Pandemie ganz viel unterwegs gewesen, dazu vielleicht später auch mehr. Und es stimmt gar nicht, es ist nicht mein letztes Projekt, sondern das letzte Projekt war das Projekt Der schwarze Hund zum Thema Depression, was dieses Jahr tatsächlich Premiere hatte im Oktober und dann aber jetzt im Dezember leider die Spieltermine ausfallen mussten.
Das heißt, es gab, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für Sie natürlich einen Abbruch von zum Beispiel Gastspielen im Ausland. Da war 2019 das letzte. Aber hat denn in 2020 für Sie überhaupt eine normale Produktionstätigkeit stattfinden können? Oder ist das alles weggebrochen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich habe ich am Anfang schon ziemliche Angst gehabt, also auch wirklich existenziell. Das heißt, wir, also im März, als es losging, waren wir tatsächlich auf einem Gastspiel. Wir waren in Braunschweig am 14., 15. und 16. März hätten wir spielen sollen im Figurentheater Fadenschein in Braunschweig. Und wir waren auch vor Ort. Das heißt, mein Techniker, ich und meine Tochter. Und wir haben aufgebaut, haben uns sehr gefreut, sozusagen ganz offiziell als mehr oder weniger letztes Theater. Und man fühlte sich so wie als letztes, das letzte Theater, was noch spielen darf. Ja. Und wir hatten aufgebaut und haben aber parallel eben auch mitbekommen, wie die ganzen Kollegen Absagen bekommen, wie die ganzen Länder, Bundesländer halt eben den Lockdown eingeleitet haben. Und wir saßen da und haben uns ins Fäustchen gelacht sozusagen. Ach, wir dürfen noch spielen. Und so wie wir uns da so freuten und im Restaurant beim Abendessen zusammen saßen, bekam ich dann tatsächlich noch, ich glaube um 8:30, 9 abends, den Anruf von der Intendantin des Figurentheater Fadenscheins, die mir dann den Termin am nächsten Tag absagte. Und dann sind wir quasi unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, dann in den Lockdown nach Halle. So. Und dann brach das über uns herein. Also wir haben dann tatsächlich, also mittlerweile habe ich mal gezählt, es sind über 40 Vorstellungen, die mir in diesem Jahr abgesagt worden sind. Und das ist am Anfang im März wirklich knackig gewesen. Also da rieselte ein Ding nach dem nächsten und wir hatten ein tatsächlich sehr gutes Jahr. Also wir haben ein super Jahr gehabt vor uns mit Festivaleinladungen, mit vielen Gastspielen innerhalb Deutschlands. Aber auch hier in Halle und Sachsen-Anhalt hatten wir enorm viele Spieltermine, wo ich schon nämlich dachte, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. So. Und das war dann plötzlich natürlich viel alles aus. Und unsere Tochter war dann noch zu Hause und dann konnten wir eigentlich ja auch Homeoffice-mäßig gar nicht wirklich arbeiten. Also das, ja. Das natürlich hat man auch als Figurenspielerin und Theaterpädagogin viel auch am Rechner zu tun. Also haben wir auf jeden Fall Homeoffice gemacht, aber dadurch, dass wir eben auch das Kind betreuen mussten, mein Partner auch selbstständig ist und vorwiegend von meinen Spielterminen auch lebt. Also er ist mein Techniker und auch zum Teil Bühnenbildner. Und vor allem auch mein Medienpartner, der eben die ganzen Printsachen, aber auch die Websachen macht. Also wir haben dann wirklich hier zu Hause als Familie gehockt und gesagt, na, wie sollen wir denn jetzt hier überhaupt an irgendwas rankommen, wo wir in unseren Arbeitsbereichen Geld verdienen können.
Und da hat sich da über das Jahr irgendwie eine Perspektive entwickelt. Ich stelle mir das sehr, 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 sehr schwierig vor, wenn nicht nur auf einmal alles wegbricht, sondern wenn ja auch schon am Anfang stark klar ist, das ist nicht innerhalb von wenigen Wochen vorbei. Das ist kein Hochwasser, das ist keine Situation, wo man weiß, jetzt gibt es ein Problem, das wird auch schwerwiegend sein, aber es wird in relativ kurzer Zeit wieder vorbei sein. Sondern wir haben ja schon im Frühjahr eigentlich, aber letztlich jedenfalls spätestens mit Beginn des Sommers ahnen müssen miteinander. Das ist eine Situation, die wird uns auf eine noch unbestimmte, aber doch relativ lange Zeit beschäftigen. Was macht das mit einem? Was macht das mit einem, wenn man auch so angewiesen ist darauf, mit Theaterspielen, mit Kunst Geld zu verdienen?
Naja, also tatsächlich macht das erstmal Angst. Also es kam schon eine Angst auf. Einerseits natürlich was, also ganz unabhängig von meinem Beruf irgendwie, was heißt das jetzt? Ja, was, ich meine, man hat ja auch Familie und die sieht man ohnehin schon wenig, weil ich nicht aus Halle bin. Also das heißt, meine Familie lebt im Westen Deutschlands hauptsächlich und auch zum Teil im Ausland. Wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, wann sieht man sich denn mal wieder, ja? Und vor allem auch die ältere Generation meiner Tanten und Onkels und auch meine Oma, die im Pflegeheim lebt, also wie werden die das überleben? Also wird es die möglicherweise auch erwischen und wie werden die dann da durchkommen und so weiter? Also so ganz, ganz privat. Und dann natürlich beruflich, klar, wie sollen wir jetzt was machen? Und wir haben dann tatsächlich also es gab ja diese kleine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt, die so ein bisschen, naja, das war eigentlich, also habe ich gedacht, das kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Also diese 400 Euro, die das Land Sachsen-Anhalt für uns als Künstler gestellt hatte, war ja, also davon kann man ja nicht leben. Also ganz.
Das war diese ganz am Anfang.
Ganz am Anfang, ja.
Zuschüsse für alle diejenigen, die in der Künstlersozialkasse sind, denke ich, ja.
Genau, das erstens war schon mal irgendwie eine Hürde für manche Kollegen einfach, dass sie tatsächlich gar nicht unbedingt alle in der KSK sind, aus verschiedenen Gründen, die aber trotzdem halt natürlich Künstler sind und davon leben. Dass das schon mal so eine Hürde war für einige. Und in meinem Fall war das keine Hürde. Also ich bin in der KSK und habe das dann auch direkt beantragt und habe mich dann aber auch gleich informiert darüber, warum denn plötzlich die 800 Euro, die es erst hieß, dass wir für 2 Monate 400 Euro kriegen, also insgesamt 800 Euro, warum die dann plötzlich reduziert werden auf nur 400 Euro, also sprich nur einmal im Monat. Da kam ich nicht dahinter. Also da die Verwaltung wusste überhaupt nichts, warum das jetzt so ist. Sie haben nur die Ansage gehabt, dass das so ist. Und schlussendlich bin ich irgendwann drauf gekommen, dass das hieß, dass das Land sagte, naja, es gibt ja noch weitere Fördermöglichkeiten, die ja dann noch auf den Tisch gelegt worden sind oder auf den Tisch gelegt werden, die wir dann irgendwann kriegen. Und ich dachte, ach, das ist ja schön zu hören, das ist ja wunderbar. Tatsächlich gab es aber dann die Wochen und Monate danach, also direkt danach, eigentlich überhaupt nichts vom Land. So. Später kam dann nochmal dieses Kultur ans Netz, aber das war ja jetzt erst dann Ende des Sommers.
Ja.
Also das kam auch, ehrlich gesagt, also für manche, glaube ich, echt ein bisschen zu spät. Für mich tatsächlich war es dann gar nicht so dramatisch. Also ich habe dann diese 400 Euro gekriegt, aber wie gesagt, davon konnte ich auf jeden Fall ja hier nichts, also nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber es gab schon recht früh vom Fonds Darstellende Künste schon eine Initiative, die direkt, also die März-Initiative, unter dem Hashtag #care ging das rum. Die haben sofort angefangen, Programme zu stricken für Künstler, um ja, um über diese Krise zu kommen. Und da haben wir tatsächlich aus dieser ersten Initiative des Fonds gleich eben Geld bekommen für ein Projekt, was wir im Rahmen unserer Homeoffice-Situation dann glaubten, realisieren zu können. Und für diese Idee, so eine digitale Idee war das, haben wir dann Geld bekommen. Und das war schon, also das war so ein Lichtblick am Horizont. So. Und das war toll, da gleich am Anfang die Möglichkeit zu haben. Und das auch relativ, es war relativ einfach, sich dort zu bewerben. Sonst ist das nicht so einfach, beim Vordarstellende Künste Gelder zu bekommen.
Das war die Kritik ja an einer Vielzahl von Programmen. Es gab ja Initiativen aus unterschiedlichen Richtungen, dass es tatsächlich, dass die Hürden oft relativ hoch sind, die man überschreiten muss, um tatsächlich dann in eine Förderungsmöglichkeit zu kommen. Ja.
Ja. Das ging auch bei dieser wie hieß denn das, Corona-Hilfe, die diese erste Corona-Hilfe für Selbstständige, das habe ich tatsächlich also eine Weile vor mir hergeschoben, muss ich sagen, weil ich auch erstmal noch ein bisschen meine ganzen Absagen abarbeiten musste und herausfinden musste, ob ich da möglicherweise ein Ausfallhonorar bekomme. Und das, also man hatte ja plötzlich dann irgendwie super viel zu tun. Man sollte das alles sammeln, also die ganzen Absagen sammeln. Du musstest hinterherlaufen hinter den einzelnen jetzt Theatern oder Initiativen, Einrichtungen, wo ich Auftritte gehabt hätte. Ich habe auch bis heute nicht alle Absagen schriftlich bekommen. Und da musstest du ja hinterher sein, damit du überhaupt dann nachher diese Förderungen im Rahmen der Corona-Krise erhalten kannst. Also du hattest ja dann plötzlich schon auch viel Papierkram zu tun. So. Und dann habe ich diese Grundsicherung, wie hieß das jetzt? Diese Corona-Hilfe oder Soforthilfe, genau.
Hieß das am Anfang, ja.
Genau, die habe ich ich habe das dann auch versucht zu beantragen und ehrlich gesagt, ich fand das auch sehr, sehr komplex, sehr doof und auch für mich so, dass ich gesagt habe, das funzt bei mir nicht. Ich habe keine Betriebskosten oder jedenfalls nicht so hohe, dass das irgendwie für mich relevant wäre. Und dann habe ich das nicht gemacht. Also ich habe dann diese Soforthilfe, die erste, nicht beantragt. Einerseits, weil ich das komplex hielt und andererseits, weil ich dann auch andere Möglichkeiten hatte, finanziell irgendwie durchzukommen. Also einerseits die Förderung vom Fonds Darstellende Künste für das eine Projekt. Dann hatte ich die Möglichkeit, von der Landeszentrale für politische Bildung einen Livestream zu machen. Danach kam dann noch ein zweiter Livestream dazu. Also es waren dann zwei Lesungen, die ich gemacht habe für die Landeszentrale für politische Bildung, die mir dann auch normal bezahlt worden ist.
Das heißt, da ist Kunst dann auch mal in den digitalen Raum an der Stelle gewandert und hat dann sozusagen eine andere Bühne mal gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Es wäre jetzt nicht unbedingt das, worauf ich als nächstes zugreifen würde wieder, weil so der digitale Raum nicht so wirklich meins ist. Jedenfalls nicht fürs Theater so. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, das mal gemacht zu haben, um auch dann eine Position dazu zu haben. So. Dafür fand ich das gut und dafür war ich auch sehr froh, dass ich das auch ganz normal bezahlt bekommen habe. Also dass sozusagen wirklich dann ein Job war, den ich dann auch gerne angenommen habe und diese Erfahrung dann in diesem Rahmen auch gerne gemacht habe. Wir haben das dann machen können in der Volksbühne am Kaulenberg bei Jonas Schütte, der ja jetzt auch ganz viel digitale Theatermöglichkeiten aufmacht und ausprobiert, sich in diesem digitalen Raum ausprobiert und das offensichtlich für ihn eine gute Art ist, weiterzumachen. Und das schätze ich auch sehr, dass er das macht. Meins ist es allerdings nicht. So, ja, das habe ich festgestellt.
Wobei interessant ist, dass also jedenfalls nach dem, was ich von außen mitkriege, da durchaus auch dieses Angebot angenommen wird und Menschen bereit sind zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht ins Theater gehen. Am Kaulenberg ist es eh immer ein sehr begrenzter Raum gewesen. Das macht in der Pandemie natürlich nochmal herausfordernder. Aber es scheint durchaus auch eine relevante Anzahl von Menschen zu geben, die sagen, okay, ich bin bereit, dafür einen Livestream mir auch eine Eintrittskarte zu kaufen, ja, und Kunst und Kultur darüber zu rezipieren.
Ja, nein, es ist auch wirklich toll und ich schätze das wirklich sehr, was Jonas da probiert. Und ich finde das auch super, wenn andere das ausprobieren. Ich habe einfach nur für mich gemerkt, also mein Weg ist das nicht. Ich habe einen anderen Weg gefunden, dazu auch vielleicht später mehr. Ich gucke selber, ehrlich gesagt, nicht so viel digital Theater. Also ich habe diese Angebote jetzt zwar wahrgenommen, aber ich nehme sie selber nicht so wirklich in Anspruch, merke ich. Also das, ich habe also auch auf der Seite des Zuschauers da auch gar nicht so ein großes Interesse. Ich hatte jetzt ein Projekt, habe ich tatsächlich allerdings verfolgt, und zwar vom Theater der Jungen Welt. Die haben ein tolles, wie ich finde, ein sehr tolles Angebot gemacht. Und zwar haben die ein Stück, was sie auch im November hätten sie damit normal Premiere gehabt und haben das dann umgestrickt als digitale Vorstellung. Das Projekt heißt Frederik Digital und da haben sie ihr Stück, Frederik, wo es um eine kleine Maus geht, die...
ich kenne das, beruht auf dem Kinderbuch, der also diese Sonnenstrahlen da einsammelt für den langen Winter.
Richtig, eine wunderschöne Geschichte, die ich tatsächlich auch schon in meinem Kopf habe als Umsetzung, die ich, was ich in vielleicht 2022 machen möchte. Mal sehen, ob das klappt. Bevor ich das gelesen habe, dass das TDJW in Leipzig das umgesetzt hat, war das auch schon eine Idee, weil das auch gerade auch zu Zeiten der Corona-Krise auch total spannend ist, weil das eigentlich diese Systemrelevanz der Künstler so ein bisschen auch in Frage stellt oder ja, kritisch in Frage stellt. Also man kann das jedenfalls so lesen. Ja. Und auf jeden Fall hat das TDJW Leipzig das wundervoll umgesetzt. Und zwar damit, dass ich, also es war auch eine Live-Veranstaltung digital, und die habe ich mit meiner Tochter quasi besucht. Ich habe mich quasi in den digitalen Raum von Zoom dann eingeloggt und wir haben teilgenommen daran. Und was ich das Tolle an der an dieser Produktion fand und finde, ist, dass die wirklich versucht haben, mit den Mitteln des digitalen Raums zu arbeiten und zu spielen. Mit den Kindern eben wirklich da medienpädagogisch etwas aufzuarbeiten mit diesem Stück. Und das fand ich wirklich, wo ich gedacht, das ist wirklich gelungen. Ansonsten so ein Livestream, wo ich mal ein bisschen reingeguckt habe, sind oft auch abgefilmte Theater. Und das funktioniert tatsächlich für mich nicht so gut. Aber wenn man wirklich versucht, sich diesen Raum, diesen digitalen Raum spielerisch auch zu erobern, dann kann das definitiv funktionieren. Und ich fand es bei dem Projekt vom TDJW wirklich sehr gelungen. Und das hat mir gut gefallen. Also es gibt auch wirklich gute Projekte dahingehend.
Wenn man aber auf diese Situation auch guckt, das würde mich nochmal interessieren, als Künstlerin, als jemand, die Theater macht, wie geht man auch mit der Verantwortung um, die man an so einer Stelle bekommt? Man hat ja auch eine Verantwortung für sein Publikum, wenn Vorstellungen dann im analogen Raum stattfinden. Waren diese Abwägungsprozesse bei Ihnen auch ein Thema?
Also was ich schon versuche, ist mein Publikum weiter zu füttern mit Informationen. Und das mache ich eben über die sozialen Netzwerke. Ich versuche weitestgehend regelmäßig Beiträge zu posten über das, was jetzt gewesen wäre. Also heute hätte ich beispielsweise wieder den schwarzen Hund gespielt im Vogue-Theaterquartier. Und da schreibe ich dann, schreibe ich halt einen kleinen Beitrag, einen kleinen Post, was wäre heute eigentlich gewesen, so, und informiere dann mit Bildern und ja, und versuche sozusagen auch das Ganze ein bisschen optimistisch zu sehen. Ich bin so prinzipiell ein Mensch, ich bin ein optimistischer Mensch. So, und das lobe ich mir sozusagen selber auch jetzt in dieser Zeit einfach. Dass ich irgendwie glaube, es geht irgendwie weiter jetzt in der Zeit, aber auch nach der Pandemie. Also ich glaube daran, dass es irgendwann ein Ende dieser Pandemie geben wird in irgendeiner Form und dass es dann auch wieder weitergehen kann und dass wir im Grunde daraus auch ja, in irgendeiner Form lernen werden, was auch immer jeder für sich ganz individuell lernen wird. Ich habe von mehreren Künstlern auch gehört, dass sie eigentlich dankbar sind für diese kurze Pause, weil natürlich auch dieser Stress, den man hat, Gastspiele zu organisieren, zu akquirieren, ständig wieder in sich in Erinnerung zu rufen und so weiter, das zehrt auch ganz schön an der Energie und an der Kraft, die man so hat. Und ich kann das definitiv für meinen Teil auch sagen, ich bin so ein, ja, andere würden wahrscheinlich sagen über mich, dass ich ein Workaholic bin. Und manchmal merke ich auch, dass ich habe keine Kraft mehr jetzt. Ich muss mal mich wieder runterfahren. Und das kann ich aber zum Teil gar nicht als selbstständiger Künstler, weil ich versuchen muss ja immer irgendwo am Ball zu bleiben. Ich muss immer dranbleiben. Und wenn ich das nicht mache, dann falle ich irgendwo runter, ja, möglicherweise. Wenn ich noch nicht so einen guten Standpunkt habe, noch nicht so bekannt bin, das heißt eigentlich immer arbeiten und immer die Mühle am Laufen halten im Grunde. Und dafür ist vielleicht auch so diese Auszeit, die wir jetzt einfach, diese Zwangspause, die wir jetzt haben, auch vielleicht auch gut, so ein bisschen sich wieder so zu konzentrieren und zu fokussieren auf das, was einen wirklich interessiert, was man will. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre auch aufgrund meiner Tochter, die jetzt 4,5 ist, ich habe lange nicht mehr gelesen, so, also so richtig gelesen, auf dem Sofa sitzen und lesen. So, das war was ich viel früher viel gemacht habe und was mir eigentlich jetzt so die letzten Jahre eigentlich gefehlt hat, weil halt eben die selbstständige Büroarbeit ja auch oft in den privaten Raum reinkrätscht immer wieder. Und vielleicht ist das jetzt gerade mal so die Zeit, wo man vielleicht mal zum Beispiel lesen kann.
Ja, also auf jeden Fall ja eine Durchbrechung des Alltags, die Notwendigkeit, Dinge vollständig umzuorganisieren. Ich will, bevor wir gleich noch zu dem künstlerischen Projekt kommen, was Sie ja 2020 auch umgesetzt haben und als großes Projekt umgesetzt haben, nochmal auf diesen Aspekt Förderung schauen. Eine Forderung, die es aus dem Kreis der Künstlerinnen und Künstler in Sachsen-Anhalt gab, war ja, dass wenn die Situation so ist, wie sie jetzt sich in der Pandemie darstellt, dass es dann hilfreich wäre, tatsächlich diese Atempause auch also auf der Fördermittelseite ein Stück weit zu organisieren, indem es zum Beispiel so eine Art Unternehmerlohn oder etwas Ähnliches gibt. Wäre das was, wo Sie sagen, das ist etwas, was Künstlerinnen und Künstlern in Sachsen-Anhalt auch weiterhelfen würde, gut durch die Pandemie zu kommen, nicht in Existenznot zu geraten?
Ja, sicherlich für einige glaube ich schon. Also wenn man sozusagen wirklich ein regelmäßiges Einkommen oder eine Unterstützung oder sowas in der Art hat oder halt eben Förderung. Ich habe es auch gelesen, dass es jetzt Projekte auch über mehrere Jahre gefördert werden können, dass man sich sozusagen Geld beantragen kann, wo man dann vielleicht für 3 Jahre gefördert wird und sowas. Gibt es auch in anderen Bundesländern, ich weiß das von Baden-Württemberg, dass es dort auch wie eine Art, du kannst dich mit einem Thema auseinandersetzen, was du dann 3 Jahre, wo du dich dann 3 Jahre damit beschäftigst und eben in jedem Jahr ein Kunstprojekt rausbringst. Und dafür bekommst du sozusagen dann 3 Jahre eine Förderung, also eine Förderung für 3 Jahre. So. Und sowas ist auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall gut sein für manche Gruppen auch. Das wäre zum Beispiel auch, finde ich, eine gute Idee. Aber ich meine, ich hab das jetzt auch im Rahmen der Ideen, die das Land Sachsen-Anhalt hat, auch jetzt gelesen, dass da ja jetzt auch eine Jury gebildet worden ist, um ab nächstes Jahr quasi auch die Förderanträge nochmal über eine Jury durchgehen zu lassen, was ich auf jeden Fall befürworte. Dafür kämpfen wir ja auch schon seit ein paar Jahren hier in Halle an der Saale, um eben auch eine Jury oder ein Gremium zu haben, was eben die Förderanträge auch nochmal durchgeht und Empfehlungen macht.
Ja, sodass es aus einer künstlerischen Perspektive auch begleitet wird. Ja.
Genau, richtig. Und nicht nur die Quantität im Vordergrund steht, was ich kritisch beäuge in Halle, sondern eben auch, also vorwiegend auch die Qualität geguckt wird, was sind das qualitativ für Projekte, die wir hier machen als freie Szene. Aber das ist jetzt auch vielleicht unabhängig von der Pandemie eine Kritik und eine Forderung unsererseits. Ich wollte noch sagen, dass es beim Fonds Darstellende Künste, den ich vorhin schon erwähnt hatte, auch jetzt noch ganz viele Möglichkeiten gibt, Gelder zu beantragen innerhalb dieser Krise, auch für Rechercheprojekte zum Beispiel oder konzeptionelle Projekte. Dafür gibt es sozusagen auch die Möglichkeit, an Geld zu kommen gerade, um Projekte schon mal vorzudenken und vorzukonzipieren und sie, auch wenn sie vielleicht nicht im nächsten Jahr gleich zur Premiere kommen, sondern eben unsere Arbeit besteht ja nicht nur darin zu spielen als Künstler, als Theatermenschen, sondern ja auch ganz klar darin, uns mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen oder mit einem bestimmten Stück und eben konzeptionell zu arbeiten. Und da möchte ich eigentlich an die Kollegen appellieren, nutzt die Möglichkeit, eben in euch zu gehen, Texte zu lesen und aus diesen Ideen eben dann wieder eine Konzeption zu machen für ein Projekt, was dann halt vielleicht auch erst 22 oder 23 umgesetzt werden kann.
Also Sie haben ja auch dieses Jahr ein Projekt auf die Bühne gebracht, neu. Das hat sicherlich von der Konzeption nicht erst in 2020 angefangen, sondern da wird es viel mehr Vorarbeiten gegeben haben. Der Schwarze Hund, ein Stück mit einer Kollegin gemeinsam über Depression und Erfahrungen dort, sehr beeindruckend. Ich habe es im Oktober im WUK-Theater selbst sehen können. War das auch mit Blick auf die Situation, die es ja zum Anfang des Jahres gab und die Ungewissheit, was werden würde, wie sich der Sommer, wie sich der Herbst gestalten würde, war das für Sie immer klar, es würde gelingen, dieses Stück auf die Bühne zu bringen? Oder gab es da zwischendurch auch mal Zweifel, um nicht zu sagen Verzweiflung, dass da vielleicht gar nichts möglich ist?
Also das freut mich erstmal sehr, dass Sie das im Oktober gesehen haben. Wir haben tatsächlich die Premiere im Juni eigentlich anberaumt. Also das heißt, es gab wirklich die Angst, dass wir das vielleicht 2020 gar nicht umsetzen können, weil unsere Probenphase, die im April sehr intensiv stattfinden sollte und im Mai und dann eben das Projekt im Juni zur Premiere kommen sollte, das ging ja nicht. Im April und Mai durften wir alle nicht arbeiten. Das heißt, da konnten wir gar nichts vorbereiten. Gott sei Dank haben alle Förderer, also wir haben vier Förderer im Boot gehabt für das Projekt, die haben alle dafür plädiert, dass wir dieses Geld behalten können und dass wir das dann verschieben können und somit konnten wir das Projekt dann im Oktober zur Premiere bringen, weil wir dann ab Juni Gott sei Dank wieder proben konnten und dann haben wir eben wir haben das dann einfach verschoben, aber finanziell ist uns, also hatten wir keinen Verlust und das war gut. Und somit konnten wir diese Produktion so machen. Wir hatten auch, also ich fand es sogar sehr gut, dass wir das ein bisschen verschoben mussten, weil ich in meiner Werkstatt den Puppenbau ja gemacht habe und das zeitlich sehr eng gestrickt war in unserer ersten Planung. Und dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, eben mich in der Werkstatt mit meinen Materialien, mit meinen Masken und Ideen auseinanderzusetzen, sind ein paar Sachen entstanden, die vorher noch gar nicht da waren. Und die vielleicht auch in der Kürze der Zeit, die vorher geplant war, gar nicht entstanden wären. So. Aber ja, das war so zur Organisation. Wir konnten dann im Oktober ja die Premiere machen. Und das Thema Depression war natürlich dann im Zuge dieses Lockdowns natürlich nochmal so ein ganz anderer, weil wir plötzlich alle irgendwo gelähmt waren in diesem ersten Lockdown. So, was macht man denn jetzt? Und also sich dann auch so, man fühlte so mit den Menschen, die eben so sehr auf den sozialen Kontakt angewiesen sind und das eben jetzt nicht leben konnten und nicht durften und allein sein mussten mit sich selbst, was für sie zum Teil furchtbar ist und an die psychischen Grenzen kommt, konnten wir so ein bisschen mitfühlen durch die Situation, in der wir plötzlich alle steckten. So.
Ja,
und das floss natürlich irgendwo auch ein bisschen mit rein, bei allen Bereichen jetzt des Stückes, so würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja, also in dem Anschauen, in dem Erleben dieses Stückes war für mich jedenfalls die prägendste Erfahrung, dass das unglaublich nah ist an diesem Thema, dass das sehr, 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 sehr nah rankommt, dass man das nicht wegschieben konnte und dass ich natürlich auch das Gefühl hatte, mit Blick auf die Monate, die da hinter einem liegen, mit Blick auf den Lockdown, ist das sehr nah dran an den Geschichten, die sehr, sehr viele Menschen in Gesellschaft bewegen, also die, was einfach durch den Lockdown natürlich nochmal verstärkt worden ist, diese Erfahrung. Ja.
Ja, absolut. Im Endeffekt steckt, glaube ich, der Hund in jedem von uns. Also man kennt ja so den Schweinehund, den man so überwinden muss, um mal Sport zu treiben oder jetzt doch mal noch einen Spaziergang zu machen oder solche Sachen. So man hat da ja ständig, also hat ja, ja, im Endeffekt steckt dieser Hund ja in allen von uns. Aber die Frage ist so ein bisschen, warum wird der bei manchen Menschen so stark, ja, so mächtig? Und das haben wir dann tatsächlich versucht zu hinterfragen auch. Bei dem Stück handelt es sich auch tatsächlich auch um viel Erfahrungen, die wir selber auch gemacht haben. In meinem Fall, ich bin Angehörige von einem depressiven Menschen und meine Kollegin, mit der ich auf der Bühne war, die ist quasi auch betroffen als Angehörige. Und wir haben uns da natürlich dann in dem Lockdown auch nochmal ganz nochmal anders damit auseinandersetzen müssen. Ja, aber auch vorher, viele, viele Jahre schon vorher. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch sehr nah an uns dran und ja klar, auch an der Situation.
Ja, ich glaube, das hat man dem Stück auch im ganz positiven Sinne angemerkt, also wie authentisch das diese Erfahrung auch spiegelt. Ich glaube, das wurde sehr klar, um nicht zu sagen, das führt zu einer Beklemmung auch. Jedenfalls hat es dazu bei mir geführt, das so zu erleben. Fand ich wirklich, wirklich in einem positiven Sinne heftig. Also ich fand es eine ganz tolles Erlebnis, dieses Stück sehen zu können.
Dankeschön.
Und erleben zu können. Aber vielleicht können wir davon ausgehend auch nochmal, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, auch den Blick auf, ja, ich weiß noch gar nicht, ob die Formulierung nach der Pandemie schon die richtige ist. Sie 2021 noch deutlich beschäftigen und ich glaube noch nicht, dass es so schnell vorbei sein wird, aber wie gucken Sie als Künstlerin und als jemand, die Theatermachende ist, auf die nächsten Monate und wie kann es jetzt weitergehen? Welche Perspektiven gibt es für Kulturschaffende?
Ich glaube tatsächlich auch, dass es uns noch in 21 beschäftigen wird und vielleicht auch noch in 22 beschäftigen wird, aber hoffentlich gibt es vermehrt Forschungsergebnisse, die uns da ein bisschen weiterbringen und uns als den kleinen Bürger das Ganze irgendwie verständlicher machen, beziehungsweise dass man Wege findet trotz der Pandemie. Und ich muss sagen, ich hab auch jetzt in der Pandemie Wege gefunden. Ich durfte tatsächlich arbeiten, auch jetzt im November und Dezember. Ich konnte in den Schulen Sachsen-Anhalts mein Projekt Im Frühling hat man keine Lust zu sterben spielen. Wir haben sozusagen ein politisches Bildungsangebot gestrickt aus einem Klassenzimmerstück und einer theaterpädagogischen Auswertung, die in einer Klasse stattfindet und das auch, egal ob das in der Zeit in der Pandemie ist oder nicht, es wichtig ist, dass eine Klasse zusammenkommt und dieses Stück ansieht und sich über das Thema Justiz im Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und dieses Stück konnte ich jetzt noch bis Dienstag hatten wir unsere letzte Vorstellung. Wir hatten es ja nicht geglaubt.
Ist kurz vor dem Shutdown tatsächlich dann noch Vorstellung möglich?
Tatsächlich, also ich hätte es nicht gedacht, aber wir hatten früh morgens dann noch in der Schule angerufen in Merseburg und die haben gesagt, nee, kommen Sie mal, das ist doch ein schöner Abschluss jetzt. Weil wir gesagt, na super, das ist schön, weil so haben wir halt eben wirklich noch ganz bewusst unsere letzte Vorstellung spielen können. Und damit geht es auf jeden Fall für uns nächstes Jahr weiter. Natürlich vorausgesetzt, die Schulen sind wieder auf. Das können wir, also ich gehe davon aus, dass wir das auch nächstes Jahr weitermachen können, unter den gegebenen Auflagen, die dann in der Schule vorhanden sind. Das haben wir bisher auch gemacht. Wir haben tatsächlich auch ein Projekt im nächsten Jahr wieder vor, was auch so ähnlich gestrickt sein wird, was sozusagen auch für eine Klasse im Klassenraum funktioniert. Das haben wir jetzt auch nicht unbedingt bezogen auf die Pandemie entwickeln wollen, aber das passt natürlich. Also weil das kann irgendwie dann funktionieren, wenn eben eine Klasse als Kohorte gilt. Wenn die Auflagen dann auch im Frühling vielleicht wieder etwas gelockert werden und die Schulen dann offen sind, können wir dieses Projekt hoffentlich dann auch an den Start bringen. Wofür wir auch jetzt gerade gestern, habe ich die Information erhalten, auch eine Förderung bekommen haben, auch aus diesem Paket vom Fonds Darstellende Künste.
Das heißt, die Dinge bleiben weiterhin kompliziert, sind veränderlich, es findet andere Formen, aber es findet trotzdem etwas statt.
Ja, also auf jeden Fall, ich bin der festen Überzeugung davon, dass da was stattfinden wird. Man kann Wege finden. Also siehe Jonas Schütte in der Volksbühne am Kaulenberg, der sich eben mit digitalen Möglichkeiten eben auseinandersetzt. Oder siehe uns, wir versuchen sozusagen eben uns auf eine Kohorte zu begrenzen, ja, und um dort eben Kunst zu machen. Das geht schon. Ich glaube, man kann schon Wege finden, eben Kunst zu machen. Und wenn man eben jetzt nicht wirklich spielen kann präsent, dann kann man auch kreativ bleiben in Konzeptionen für Stücke, die quasi nach der Krise auch dann gespielt werden können. Und im Endeffekt, mein Gott, man kann sich auch mit dem Thema ganz konkret auseinandersetzen. Ja, also dass diese Einschränkung, also wo bleibt die Kultur in solchen Zeiten? Ja, und dazu kann man ja auch kreativ sein und bleiben.
Vielleicht ist es das ja, genau, auch in diesen Zeiten kreativ zu bleiben, Kultur zu machen, ohne schon zu wissen, wie es ganz genau im Jahr 2021 aussehen wird, wie sich die Verhältnisse ganz konkret darstellen. Ich danke Julia Raab, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast ein bisschen im Gespräch zu sein über die Frage Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt in Zeiten der Pandemie. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdabeisein.
Dankeschön.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.